Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in Graubünden. Die Geschichte von erdbeerfressenden Hirschen und ein langwieriger Gerichtsstreit dazu. Die Geschichte vom neuen Baugesetz in Rotenbrunnen und was das Wort Enteignung damit zu tun hat. Die Geschichte von Dario Colonna und vom neuen Langlaufboom in Graubünden. Das Wetter, die Geschichte ist schnell erzählt, morgen ist es grau in grau. Am Mikrofon Zara Hauschild. Wenn Hirsch oder Reh im Winter ins Tal kommen und bei den Bauern Schäden anrichten, dann zahlt der Kanton in der Regel eine Entschädigung. Aber eben, es gibt keine Regeln ohne Ausnahmen. Das haben zwei Langquarter Erdbeere-Produzenten zu spüren gekriegt. Trotz der gefräßigen Hirschen auf ihren Feldern gibt es für sie kein Geld. Das hat das Bundesgericht entschieden. Der Beitrag von Silvio Liechti.
Für die Hirsche war es wahrscheinlich ein Festschmaus, wo sie sich im harten Winter vor 4 Jahren auf diesen Erdbeerefeldern bei Langquart vollgefressen haben. Weil die aufgestellten Zäune für die hungrigen Tiere kein grosses Hindernis waren, hat sich der Kanton von Anfang an geweigert, den Schaden von über 800'000 Franken zu übernehmen. Die Erdbeere-Bauern haben ihre Felder nämlich zu wenig vor den gefräßigen Tieren geschützt. In so einem Gebiet, wo es immer einen Haufen Wild hat, braucht es einen stärkeren Zaun. Protest beim Kanton hat nichts genützt und auch das Bündner Verwaltungsgericht hat es nachher so gesehen. Die Erdbeere-Bauern haben aber nicht aufgegeben und sind vor Bundesgericht gegangen. Dort haben sie letztes Jahr auch noch einen Teilsieg verbuchen können. Die Richter zu Lausanne haben den Fall nämlich ans Bündner Verwaltungsgericht zurückgeschickt. Dort soll man ihn nochmal genauer anschauen. In Chur hat man das dann auch gemacht, aber die Richter dort sind zum gleichen Schluss gekommen wie vorher. Die Erdbeere-Produzenten sind darauf aber wieder vor Bundesgericht gegangen, haben jetzt aber verloren. Der Kanton hat auch vor 4 Jahren von den Erdbeere-Bauern zu Recht bessere Zäune verlangt, sagen die Lausanner Richter. Erdbeere-Pflanzen sind beim Wild nämlich besonders beliebt. Und gerade in so einem harten Winter müssen wir mit hungrigen Hirsch und Reh rechnen.
Der Ostschweizer Regionalsekretär von der Gewerkschaft Unia, der Stefan Schmutz, hört auf. 16 Jahre lang war er gewerkschaftlich aktiv. Der 44-Jährige will sich jetzt neu orientieren und plant eine Weiterbildung im Sozialbereich. Wenn es um die Rechte der Arbeiter gegangen ist, ist der Stefan Schmutz bei den Protestaktionen immer an vorderster Front mit den Trillerpfeifen und einer roten Jacke dabei gewesen. Im Sex in all diesen Jahren dann auch immer um die Sache gegangen. Sagt Stefan Schmutz.
Ich habe versucht, den Arbeitnehmenden möglichst viel rauszuholen, was meine Aufgabe war. Und die Aufgabe habe ich jetzt gekündigt und beziehe Ferien und suche auch in dem Sinne mal ein bisschen Ruhe. Weil Triller Pfeife habe ich immer an den Ohren und ich glaube, das ist auch wichtig. Es ist auch wichtig, dass man diesen Sachen jetzt immer noch etwas entgegenhalten, weil die Zeiten werden nicht einfacher.
Der Unia-Co-Präsident Renzo Ambrosetti übernimmt vorläufig die Verantwortung für die Region Ostschweiz. Der Stefan Schmutz bezieht noch Ferien und schafft darum jetzt schon nicht mehr. Bauland wird in der Schweiz immer knapper. Der Druck aufs freie Land darum immer grösser. Aber was heisst das für die Gemeinden? Wie viel Druck dürfen die Behörden machen, damit Bauland auch wirklich überbaut und nicht jahrelang gehortet wird von den Besitzern? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Im Domleschgerdorf Rotenbrunnen gibt es jetzt ein neues Baugesetz, das die Bodenbesitzer in die Pflicht nimmt. In den Augen der Kritiker geht der Eingriff viel zu weit. Sie reden von Enteignungen. Mehr im Beitrag von Georg Fromm.
Das Problem von Rotenbrunnen, das kennen auch andere Gemeinden. Es hat zwar noch Bauland im Dorf, aber die Besitzer wollen weder bauen noch verkaufen. Und weil nicht einfach mehr Bauland eingezont werden darf, kann das Dorf nicht mehr wachsen. Interessenten suchen weiter und suchen sich an einem anderen Ort einen Bauplatz. Der Gemeindepräsident Richard Beretti.
Wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass wir einfach seit 1990 Bauland eingezont haben und dort wäre Interesse vorhanden gewesen und es hat kein verfügbares Bauland gehabt.
Mit dem neuen Baugesetz gibt Rotenbrunnen jetzt Gegensteuer. 10 Jahre kriegen dort Baulandbesitzer Zeit, um ihren Boden auch wirklich überbauen. Wenn bis dann nichts passiert, müssen sie das Land der Gemeinde verkaufen. Im Prinzip. Denn es gibt schon Einschränkungen. Die Gemeinde muss in jedem einzelnen Fall nachweisen, dass es auch ein öffentliches Interesse gibt. Und das Ganze muss auch verhältnismäßig sein. Was das genau heisst, das weiss der Richard Beretti auch noch nicht so genau. Das Baugesetz aber ist an der Gemeindeversammlung angenommen worden und auch die Regierung hat letzte Woche das Okay gegeben dazu. Die 10 Jahre müssen wir jetzt eben zuerst einmal abwarten und vielleicht müssen es dann ja auch noch nicht zu einer Zwangsmassnahme kommen.
Wir hoffen natürlich auch, dass wir in 10 Jahren die Bestimmung nicht anwenden müssen. Wenn das aber so ist, hat auch die Regierung in ihrem Beschluss ganz klar noch eigentlich weiter ausgeführt, dass man das wirklich gut abwägen muss zwischen privatem und öffentlichem Interesse. Und das würde gemeint auf jeden Fall auch ganz sicher machen, weil das ja doch eine sehr einschneidende Massnahme ist.
Was die Roten Brunnen da machen, das wird genau beobachtet. Schließlich könnte das auch ein Beispiel für andere Gemeinden sein. Ein ganzes Schlechtes allerdings, findet Bündner FDP. Die Zwangsmassnahmen sind nicht weniger als eine Enteignungsklausel. Da können wir nur sagen, wehret den Anfängen, heisst es in einer Mitteilung. Und in die gleiche Kerbe haut auch der Bündner Hauseigentümerverband, der Präsident Leo K. Thomas.
Es ist ja schließlich so, dass der Eigentümer selber ja entscheiden muss, ob er überbaut oder nicht überbaut. Es ist auch so, dass der Eigentümer das Risiko ja selber trägt. Und wir finden es nicht richtig, dass die Gemeinde auf dem Weg versucht, allenfalls auch zu Bauland zu kommen.
Eine Gemeinde soll gescheiter das machen, was sie schon lange dürfen, nämlich Boden wieder auszonen. Aus Bauland also zum Beispiel wieder Landwirtschaftsland machen. Auch wenn der Boden dann an Wert verliere, sagen die Hauseigentümer. Für den HTW-Professor Christian Wagner, der mit der Wacker-preisgekrönten Ortsplanung von Fläsch Neuwege eingeschlagen hat, schiesst die Kritik über das Ziel raus.
Der Eigentümer muss ja das nicht als Bauland akzeptieren. Wenn er es als Bauland will und durch das ja auch einen Mehrwert hat, dann soll auch in einer bestimmten Frist etwas passieren. Sonst macht die ganze Sache keinen Sinn. Die ganze Zonierung macht sonst keinen Sinn.
Was der Planungsexperte aber auch nicht weiss, ob denn so eine Zwangsmassnahme auch vor einem Richter verheben würde. Das Eigentumsrecht wird schliesslich in der Schweiz sehr hoch gehalten. Da stellt sich die Frage, wie denn die Abwägung zwischen dem privaten und dem öffentlichen Interesse ausfällt. Der Christian Wagner sieht schon gute Gründe für die neue Regelung.
In einem Engpass, wenn eine gesunde Entwicklung verhindert wird, ist das öffentliche Interesse vor dem Privatinteresse.
Bis zu einer gerichtlichen Klärung könnte es aber noch lang gehen. Erst wenn eine Zwangsmassnahme in einem Einzelfall zu Roten Brunnen wirklich aktuell ist, dürfte ein Prozess ins Rollen kommen. Und das geht ja, wie gesagt, noch mindestens 10 Jahre.
Unterschiedliche Meinungen zum neuen Baugesetz von Roten Brunnen, der Georg Fromm hat berichtet. Gestern ist der Dario Colonia mit seiner Olympia-Goldmedaille zurück in die Heimat gekommen und da von vielen Fans herzlich empfangen worden. Und das Colonia-Fieber hat Folgen. Der Langlaufsport boomt und im Sog von den Erfolg vom 23-jährigen Münstertaler fangen immer mehr, vor allem Junge, mit dem Sport an. Das zeigt der Beitrag von Ricarda Simonet.
So wie einleuchtend ist, dass sich Kinder im Münstertal, zu Trun oder zu Davos mehr für das Langläufeln begeistern können, sie, die Top-Athleten zum Anlangen euch beim Trainieren können beobachten. Es überrascht allerdings, dass zum Beispiel die Zahl der Langlaufschüler zu Chur sich in den letzten 3 Jahren verdoppelt hat, sagt die Leiterin Yvonne Kaufmann. Und sie eifern die den Weltklasse-Langläufer so richtig noch.
Bei der grössten Gruppe, das sind so 12-Jährige, habe ich es jetzt gemerkt, ganz extrem über den Mittwoch, dann spielen sogar die Personen an. Der eine ist in der Nordhüg, der andere ist der Colonia, der machen ein Fenspürtli. Und ja, es ist wirklich noch glatt, sie verfolgen das schon noch ziemlich intensiv im Fernsehen.
Von erster Klasse bis zur dritten Sek können sie bei Yvonne Kaufmann und ihren Leiterkollegen in die Langlaufschule vom Skiclub Rätien. Für Kinder ist der Sport sehr vielseitig. Von Bewegung, Koordination, Gleichgewicht und Kondition her. Und dazu sind noch alles draussen und viel spielerisch.
Etwa die, wenn sie nur auf die Ski stehen, sind sie aufgestaben. Wenn man einen Ball reinwirft, vergessen sie den Ski hin und dann geht das automatisch.
Langlaufen ist in bei den Jungen. Vor 3 Jahren sind es noch rund 20 gewesen. Heute gehen 40 Kinder und Jugendliche jeden Mittwoch in die Langlaufschule. Und auch zu Davos beobachtet Randy Hofmänner ganz eine ähnliche Entwicklung. Er ist der Chef der Langlaufschule und hat mit dem Bruder seit Jahren ein Langlaufsportfachgeschäft. Nebst Schulklassen, wo es mehr Hegende, sind auch an anderen Trend feststellen.
Dass vor allem sehr viele junge Leute, vielleicht zwischen 15 und 30, kommen und die Sportart ausprobieren und viele auch gerade hängen bleiben und Freude haben. Man hat schon das Gefühl, es ist in im Moment und ich glaube und hoffe, dass das auch herheben tut. So.
Der Dario Cologna und Co. machen es also möglich, also wie in den 80er Jahren die Olympia-Bronzemedaille über 50 Kilometer vom Andi Grünenfelder oder im 72 nach dem Staffelgold mit dem Engadiner Albert Giger. Sobald in den Zeitungen und im Fernsehen mehr über das Langlaufen berichtet werden, sind die Leute dafür zu begeistern. Und noch ein weiterer Punkt zählt der Andi Hofmänner auf.
Dass es einfach in tiefen Lagen auch Schnee hat, dass die Leute nicht nur in diesen Wintersportorten, die sich jetzt profilieren als Langlaufort, sondern dass man auch in tiefen Lagen den Sport ausüben kann. Denn es ist vielmal ein bisschen schwierig, wenn man für jedes Mal 2 Stunden laufen, zuerst 2 Stunden Auto fahren muss. Darum tut es gut, so wie es der Winter war, wenn es im Unterland auch Schnee hat und die Leute können den Sport überall ausüben.
Der Transport ist gerade für Kurerkinder halt ein Nachteil, weil immer jemand muss fahren. Das brauche ich flexible Eltern. Die von Kaufmann geht davon aus, dass die Langlaufbewegung bei den Jungen weiter zunimmt. Das zeige auch die Rekordteilnehmerzahl zum Beispiel für das Schülerrennen morgen.
Wir haben jetzt heute 85 angemeldet sind. Ich habe jetzt gehört, 21 sich je nachdem sogar noch anmeldet. Und das ist sicherlich ein Rekord. Ja, normal haben wir um die 70 Teilnehmer.
Der Nachwuchs ist also wacker am Nacheifern und die, die zu Davos auf der Loipe sind, die können sogar am Erfolg richtig schnuppern. Im Schaufenster, nämlich bei Andi Hofmänner, dort ist die Kristallkugel vom Gesamtweltcup letztes Jahr und der Tour de Ski-Pokal mit der Cologne Ski ausgestellt, zum Anschauen und Anlangen.
Und es gibt etwa mal Leute, die fragen, dürfen wir die Kugel nicht in die Hand nehmen? Und dann tun wir sie schon etwa mal rausnehmen. Und dann gibt es auch noch ein Fötterli. Und ich glaube, da hat es Mengen, die nachher stolz ist und noch mehr Cologne-Fan ist. Und vielleicht eben auch Langlauf-Fan ist durch das.
Eine Cologne-Bewegung also geht durchs Land und begeistert immer mehr Leute für das Langlaufen. Der Sport, der noch bis vor wenigen Jahren eher etwas für verbissene Ausdauerverrückte war, wo mit gefrorener Schnuddernase und verzerrtem Gesicht durch die Wälder gestöckelt sind.
Nach dem Cologne-Hype also wieder das Langlauffieber, das war Riccardo Simonet. Heute ist bekannt worden, dass es in der Tiefgarage vom neuen Fußballstadion von St. Gallen Riss gegeben hat. Was da genau los ist, wir sagen es Ihnen gerade als nächstes.
On vit toujours d'amour, mais l'eau n'est plus vraiment fraîche. On pousse la clim à fond pendant que la terre se dessèche. On s'achète une conscience en achetant des produits bio. En commerce équitable, nos scrupules sont au frigo. On pleure ces étoiles pâles qui se voudraient Star Express. Quand on est révolté, on envoie des SMS. Sans mobile apparent, nos consciences déconnectées. N'ont qu'une seule obsession, de plus avoir de relais. 68, ils voulaient changer le monde. 78, ils voulaient secouer le monde. 88, Wall Street, ils ont soldé notre monde. 2008, MySpace, moi j'en fais quoi de ce monde? Je veux bien, mais avec préservatif. Trop croire aux idéaux, à force, ça devient nocif. Nos illusions perdues, qui pourra les retrouver? Le cœur comme GPS et l'amour pour nos guider. 68, Woodstock, ils voulaient changer le monde. 78, Sex Pistols, ils voulaient secouer le monde. 88, Wall Street, ils l'ont soldé. Johnny Rotten fait de la télé. Les genoux ont les dents plombées. Voilà les leçons du passé. On n'a que nos yeux pour ne plus pleurer. Moi j'ai les tiens pour espérer. Et moi j'y crois encore. Y'aura pas de nos futurs. Dépolluons nos têtes. L'air sera un peu plus pur. Nous sommes nos pires ennemis. Continuons le combat. La plus belle des victoires, c'est de ne pas baisser les bras. 68, Woodstock, ils voulaient changer le monde. 78, Sex Pistols, ils voulaient secouer le monde. 88, Wall Street, ils l'ont soldé notre monde. 2008, MySpace, moi j'en fais quoi de ce monde? 68, Woodstock, ils voulaient changer le monde.
fais quoi de ce monde?
2008, MySpace.
Moi j'en fais quoi de ce monde?
2008, MySpace.
Moi j'en fais quoi de ce monde?
Regionalschnall auf DRS1, jetzt ist es gerade Viertel vor sechs. In der Tiefgarage der St. Galler Fußballarena haben verschiedene Stützpfeiler aus Beton Riss gekriegt. Das haben die Verantwortlichen der Shopping Arena vor etwa 4 Wochen gemerkt. Weil Experten zum Schluss gekommen sind, dass die Tiefgarage wegen diesen Riss nicht einstürzen kann, ist sie immer noch offen. Verantwortlich für den Bau vom St. Galler Stadion inklusive Tiefgarage ist der Totalunternehmer HRS. Sandra Schönenberger hat mit der Mediensprecherin vom Unternehmen, mit der Sandra Wetzel, geredet.
Frau Wetzel, man hat vor ein paar Wochen die Risse festgestellt im Beton in der Tiefgarage vom St. Galler Stadion. Sie haben vorgestern Nacht von dem erfahren. Warum erst da?
Kann ich euch auch nicht sagen, offensichtlich. Ich weiß auch nicht, ob die vor ein paar Wochen festgestellt wurden, ehrlich gesagt. Weil wir haben vorgestern so davor erfahren und am Tag darauf sind auch schon alle dort versammelt, dort gestanden, um zu schauen, welche Massnahmen müssen eingeleitet werden. Von dem her ist für mich ein bisschen unverständlich, dass man das schon seit so langem weiss und erst vorgestern oben kommuniziert hat.
Was sind das denn genau für Mängel, die man da festgestellt hat?
Es geht um einen Riss im Beton in der Tiefgarage. Das ist ein kleiner Riss, der innerhalb von ein paar Tagen kann behoben werden kann. Es ist also nicht ein Mangel, der jetzt Einfluss hätte auf die Tragwerkfunktion von diesem Bau, von diesem Stadion. Es hat auch keine statischen Einflüsse auf den Baukörper selber. Und aus diesem Grund muss man auch keine Sofortmassnahmen treffen. Also man muss die Tiefgarage nicht sperren. Man muss nicht einmal das einzonen, dass man nicht mehr ran darf. Es besteht überhaupt keine Gefahr für irgendjemanden. Weder für irgendjemanden noch für irgendetwas.
Also Sie können dafür garantieren, dass das nicht einstürzt?
Ja, also hundertprozentig. Nein, es ist wirklich, es geht hier um einen kosmetischen Mangel. Man könnte das so sagen. Weil wenn es das nicht so wäre, wenn es jetzt der Fall wäre eintreten wie im Zürcher Letzigrund, dann muss man sofort Massnahmen treffen und dann muss man absperren, dann muss man zumachen. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Es hat, wie gesagt, es hat keine Auswirkungen auf die Tragwerkfunktion von diesem Bau. Überhaupt keine. Das ist nicht beeinträchtigend.
Warum hat es denn die Risse überhaupt gegeben? Das Stadion, das ist ja noch nicht einmal vor ganz 2 Jahren fertig geworden.
Es ist allgemein bekannt, dass man weiss, dass Beton kann reissen. Das ist nicht ein Einzelfall. Das kann in einem Haus, in einem grossen Bauwerk vorkommen, überall. Das ist wie Holz, das arbeitet, der Beton kann reissen. Und das ist halt jetzt hier eingetreten. Warum genau? Das wird man dann bei den Arbeiten dann vielleicht genau können feststellen können. Momentan ist einfach sicher, und darum hat man sich gestern auch getroffen, zum Schauen, wie ernst ist die Situation. Und das ist auch nicht, darum ist es jetzt auch nicht irgendwie gemeldet worden, weil es eben keine solche Sofortmassnahmen gebraucht hat.
Sagt Sandra Wetzel von der HRS. Morgen fangen die Verantwortlichen an, die Risse auszubessern. Die Tiefgarage ist aber auch heute Abend, wenn die Schweizer Nazi gegen Uruguay spielt, offen. Und damit sind wir gerade beim nächsten Thema. Vor über einem Jahr ist der Marco Streller beim Nazi-Spiel in der AfG-Arena gegen Liechtenstein ausgepfiffen worden. Die Aktion ist nicht vergessen. Der Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld fordert nämlich heute vor dem Testspiel von der Schweiz gegen Uruguay die Fans, hegen sich dann gefälligst anständig zu benehmen. Sonst könnte das letzte Nazi-Spiel in St. Gallen gewesen sein. Die St. Galler Fans fühlen sich jetzt angegriffen und zwar zu Unrecht. Lea Führer.
Eigentlich ist die Drohung von Ottmar Hitzfeld happig. Wenn St. Galler Fans auch heute Abend wieder jemanden von den Schweizer Spielern auspfeifen sollten, dann, so hat es der Nazi-Trainer gestern deutlich angetönt, dann wird er kein Länderspiel mehr in der AfG-Arena. Die St. Galler Fans finden das ungerecht, nehmen das Ganze aber doch eher gelassen. Solche Drohungen hat es auch früher schon gegeben, sagt der Fanbeauftragte vom FC St. Gallen, der Urs Baumgartner.
Man hat schon vor x Jahren, wo ab und zu noch ein Länderspiel auch im Espenmoos war, hat man so mal gesagt, vom Schweizerischen Fußballverband, man kommt nicht mehr auf St. Gallen, man ist dann gleich gekommen.
Und das werde sich auch in Zukunft nicht ändern, vermutet er. In der Schweiz gäbe es schlicht zu wenig Auswahl an Stadien für ein Länderspiel.
Ein Schweizer Fußballverband muss sich natürlich schon überlegen, wenn es auf eine Genf geht, wo es einen Akolytium bringt, wenn es auf Bern geht, wo auf Kunststrasse geschaut werden muss. Und dann nachher gibt es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, wo es gehen könnte. Und die Suppe wird halt teilweise so viel Wärme gekocht als das.
Auch die Betreiber der AfG Arena sind überzeugt, sie und die St. Galler Fans würden ihre Rolle als Gastgeber heute Abend sicher würdig spielen. Der Sprecher der AfG Arena, Samuel Fizzi.
Die Zuschauer wissen, was es geht. Es ist wichtig für St. Gallen, für die AfG Arena wie auch für den FC St. Gallen, dass auch in Zukunft wieder Länderspiele hier stattfinden. Oder? Und ich glaube, da braucht es für unsere Seite gar nicht viel mehr.
Dazu kommt, dass hier vor zwei Jahren ja nicht nur die St. Galler-Fans den Marco Streller auspfiffen haben, sondern das ganze Stadion mit Leuten aus der ganzen Schweiz. Und das müssen der Nazi-Coach Hitzfeld dann auch heute Abend berücksichtigen. Nochmal der Fanbeauftragte vom FC St. Gallen, der Urs Baumgartner.
Dass das St. Gallen sind, wo dann pfiffen, oder eben, dass Leute sind aus der Schweiz oder aus Basel oder was auch immer, das weiss man ja gerne. Das Stadion steht in St. Gallen und ist ein Länderspiel. Und das einfach dann 1:1 koppeln, sind die St. Gallen-Fans. Das finde ich auch eine Frechheit.
Die Fans und Matchbesucher werden also nicht im Speziellen aufgefordert, einzelne Spieler nicht auszupfeifen. Wie es rauskommt, das zeigt sich heute Abend. Spiel Schweiz-Uruguay fängt am 7:15 an.
Die Lea Führer hat berichtet. Die alten Busse aus St. Gallen kriegen ein zweites Leben, nämlich in Sarajevo. Die Hauptstadt von Bosnien hat 11 von den ausrangierten Busse gekauft. Aber abgeholt sind noch nicht alle. Fabienne Frey.
Die alten St. Galler Stadtbusse haben lange auf den Käufer warten müssen. Es hat zwar ein paar osteuropäische Städte gehabt, die sich für die gut 20-jährigen grau-weissen Busse interessiert haben. Aber mit der Wirtschaftskrise haben sich die meisten wieder zurückgezogen. Als einzige geblieben sind die Busbetriebe von Sarajevo. Im letzten April hat das Verhandeln angefangen. Aus Bosnien ist dann aber kein Geld gekommen. Warum, weiss man nicht. Ein bisschen später haben die Verkehrsbetriebe von Sarajevo einen neuen Chef bekommen. Und der hat sich dann wieder bei seinem St. Galler Kollegen gemeldet. Das Geld aus Bosnien ist dann doch noch gekommen. Die ersten 8 Busse sind im Januar St. Gallen auf die Bahn verladen worden und fahren jetzt durch die Strassen von Sarajevo. Die anderen 9, die warten immer noch in der Ostschweiz. Die St. Galler Verkehrsbetriebe sind schon ein paar Mal vertröstet worden, aber die Gründe sind nicht ganz klar. Anscheinend sagen sich die Busbetriebe von Sarajevo und die Firma, die die Busse auf Bosnien transportieren sollte, nicht einig geworden, was der Transport kostet. Und darum stehen die 9 Busse jetzt immer noch in St. Gallen in der Garage und versperren dort den Platz. Der Chef des St. Galler Verkehrsbetriebs will darum jetzt nochmal mit seinem Kollegen Sarajevo reden, um zu schauen, ob er vielleicht etwas helfen kann. Wenn auch das nichts nützt, dann sucht St. Gallen halt einen neuen Käufer und Sarajevo kommt das Geld zurück über.
Und hier bei uns schauen wir aufs Wetter und es gibt nochmal Meldungen vom Bündnertag, wie immer am 3:45.
This is how we were living, and it's all that we got. I'll always remember the words from my dad. When the evening was falling, and he took me to bed, he said, Scotty boy, remember this, Scotty boy.
Und jetzt ist es dann gerade 6:03, DRS1 mit dem Regionaljournal Graubünden. Um diese Zeit schauen wir an den Himmel. Das Wetter für morgen in Graubünden hat Thomas Kleiber von SF Meteo.
Morgen ist es meistens bewölkt, nach vielen nur tut es etwa die auch ein bisschen schneien, wobei es also höchstens ein Schäumchen gibt. Am Ende noch ein paar Zentimeter gibt es vom Prättigau bis nach Arosa und unterhalb von 700 Metern ist es zum Teil auch Regen statt Schnee. Sogar meistens trocken bleibt es morgen Tag durch im Oberengadin und in den Südtälern. Die Temperaturen sinken dort nachts Chur auf 2 Grad und morgen gibt es als Höchstwert Chur 5 Grad, in der Surselva etwa 2 und St. Moritz 0 Grad. Am Freitag hat es wahrscheinlich von der Surselva über die Herrschaft bis ins Prättigau Hochnebelfelder, sonst scheint häufig die Sonne. Am meisten sieht man die Sonne vom Oberhalbstein über das Oberengadin bis in die Südtäler. Dabei wird es kalt, die Höchstwerte liegen zu Chur noch bei 1 Grad und im Engadin bei minus 3 Grad.
Das Wetter aus der Zentrale von SF Meteo von Thomas Kleiber und hier nochmal der Bündner Tag im Rückspiegel. 2 Landquarter Erdbeerproduzenten haben vor Bundesgericht verloren. Vor 4 Jahren haben ihnen Hirsch die Pflanzen auf den Feldern abgefressen. Der Schaden dann 800'000 Franken. Der Kanton hat sich geweigert, Schadenersatz zu zahlen. Die Erdbeerbauern seien selber schuld, sie hätten ihre Felder halt zu wenig gut vor dem Wild geschützt. Nach einem langen Rechtsstreit kommt jetzt das Bundesgericht zum gleichen Schluss. Wer in Rotenbrunnen in den nächsten 10 Jahren sein Bauland nicht überbaut, muss den Boden eventuell an die Gemeinde abgeben. So steht es im neuen Baugesetz, das auch vom Kanton abgesegnet worden ist. Die Gemeinde muss allerdings nachweisen, dass es auch ein öffentliches Interesse fürs Land gibt und das Ganze müsse immer verhältnismäßig sein. Überhaupt kein Verständnis für den Druck auf die Bodenbesitzer haben die Bündner FDP und die Hauseigentümer. Die Rede ist auch von einer Enteignungsklausel. Nach dem Olympiagold von Dario Colonia ist in Graubünden ein richtiger Langlaufboom ausgebrochen. Vor allem Junge fangen mit dem Sport an. Das merken die Langlaufschulen, zum Beispiel die in Davos. Aber auch die Stadtkinder von Chur haben immer mehr Freude am Langlauf. Die Zahl der Langlaufschüler vom Skiclub Brezia hat sich in den letzten drei Jahren verdoppelt. Und in den Fachgeschäften stellen die Experten fest, dass immer mehr unter 30-Jährige anfangen mit dem Sport. Das haben unsere Umfragen gezeigt. So viel vom Regionaljournal Graubünden für heute. Mein Name ist Sarah Hauschild. Uns gibt es auch im Netz, dort einfach unter regionaljournal.ch stöbern.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.